Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus. Er mache uns Augen und Ohren auf, Verstand und Herzen weit. Amen. Liebe Gemeinde, was für Familienverhältnisse. Er selbst, eine ungeplante voreheliche Schwangerschaft. Sein Vater will seine Mutter sitzen lassen. Als Kind schon hat er seinen eigenen Kopf, treibt sich tagelang im Jerusalemer Tempel umher, während seine Eltern ihn verzweifelt suchen. Schließlich verlässt er sie ganz, um auf der Straße und von der Hand in den Mund zu leben. Als er anlässlich einer Hochzeit wieder einmal auf seine Mutter trifft, fährt er sie an: Weib, was hab ich mit dir zu schaffen? Seine Herkunftsfamilie hält ihn für verrückt, verständlich. Er lässt sie draußen vor der Tür stehen, verständlich. Als er wieder einmal zu Hause in Nazareth zu Besuch ist, nehmen sie ihn dort nicht ernst. Man kennt ja schließlich seine Eltern und seine Geschwister. Nein, eine Vorzeigefamilie ist Jesu Familie sicher nicht gewesen. Eine Blaupause für Familienkritik allerdings auch nicht. Am Ende nämlich wird Blut doch dicker sein als Wasser. Siehe, das ist dein Sohn. Siehe, das ist deine Mutter. Ein familiärer Beziehungsstifter bis zuletzt. Die seiner Predigt lauschen, erklärt er zu seiner Wahlverwandtschaft. Seinen Jüngerinnen und Jüngern gibt er sein kindliches Urvertrauen weiter: Vater unser im Himmel. Und am intensivsten wird dieses Urvertrauen in der höchsten Not in Gethsemane: Aber, lieber Vater. Für die Späteren wird Jesus dann zum Sohn schlechthin, zum Davids Sohn, zum Menschensohn, zum Gottessohn. In der Sprache des Glaubensbekenntnisses der eingeborene Sohn. Im Deutschen schillernd. Er oszilliert, dieses Wort eingeboren oszilliert zwischen der in Gottes Sphäre ursprünglich hineingeboren ist und zwischen, wörtlicher übersetzt, der einzige von Gott geborene und nicht geschaffene Sohn. Der Erstgeborene der Schöpfung wird schließlich zum Erstgeborenen des Auferstehungslebens. Und alle Menschen werden Brüder und Schwestern in ihm. Der große Traum der einen Menschheitsfamilie. Aber das Elysium hat seinen Preis. Einen Blutpreis. Sein Blut, das für die vielen vergossen wird. Liebe Gemeinde, Markus, der diese zunächst verstörende Episode aus Jesu Familienleben überliefert, der erste und archaischste Erzähler der Jesusgeschichte, ist zugleich auch der familienabstinenteste der vier Evangelisten. Bei Markus gibt es keine Kindheitsgeschichten, kein Vater unser, keine Mutter unterm Kreuz, nur zwei familiäre Konfliktsituationen. Die eine haben wir gehört. Seine Familie versteht ihn nicht. Wie ihn auch seine Jünger oft nicht verstehen, wie ihn auch die Frommen, mit denen er ständig herumstreitet, ihn oft nicht verstehen. Und dieses Missverstehen im Markus-Evangelium hat aufs Engste zu tun mit dem großen Geheimnis des Markus-Evangeliums. Dem Geheimnis, dass dieser Jesus Gottes Sohn ist. Seine Familie versteht es nicht, weil er ja ihr Sohn und Bruder ist. Seine Jünger verstehen es nicht, weil der Sohn Gottes siegt aber nicht leidet. Und seine theologischen Gesprächspartner verstehen es nicht, dass Gott überhaupt einen Sohn haben können soll. Ich gehe einen Schritt zurück. Unsere Herkunftsfamilien prägen, was wir sind, in kaum zu überschätzender Weise. In meine Herkunftsfamilie bin ich hineingeboren, an einem bestimmten Ort, in eine bestimmte Zeit, in bestimmte soziokulturelle Zusammenhänge. Meine Herkunftsfamilie prägt auch, welchem Glauben ich zugehöre, so wie die Eltern und Patinnen und Paten heute Sorge dafür getragen haben, dass eure Kinder zur christlichen Gemeinschaft gehören. Und in unseren Herkunftsfamilien geht es deshalb immer um die ganz großen Fragen des Lebens. Woher komme ich und woher stamme ich? Auf wen kann ich mich verlassen und für wen bin ich da? Wohin gehe ich und was bleibt von mir? Die Erfahrungen, die ich in meiner Herkunftsfamilie mache, nehme ich mit ein Leben lang. Und sie prägen meine Auseinandersetzung mit diesen ganz großen Fragen. Immer. Aber wehe, ich bleibe immer nur der Sohn einer Sekretärin und eines Immobilienmaklers. Das Scheidungskind, das den Vater kaum kennengelernt hat. Das Mittelschichtskind, das auf Erfolg getrimmt wurde, das aber auch von schützender, fördernder Liebe umgeben war, die irgendwann auch einengend wurde. Wehe, ich bleibe immer nur der, den meine Familie in mir sieht. Natürlich muss ich mich irgendwann lösen von meiner Herkunft, Selbstverantwortung übernehmen für mein Leben, für mein Denken und Fühlen. Wenn ich immer nur der bleibe, den die anderen in mir sehen, kann ich nicht der werden, den Gott in mir sieht. Das geht manchmal nicht ganz konfliktfrei zu in unseren Familien. Eure Kinder werden irgendwann Nein sagen zu euren Vorstellungen und Plänen für sie. So wie vielleicht auch ihr einmal Nein sagen müsst zu Lebensentscheidungen eurer Kinder. Und dieses Stadium der Loslösung von der Herkunftsfamilie reflektieren die beiden Familiengeschichten Jesu bei Markus. Wehe, Jesus wäre immer nur der Sohn des Zimmermanns und der Maria geblieben, der Bruder von Jakobus, Joses, Judas und Simon und von nicht näher bezifferten und nicht näher benannten Schwestern, wie das eben so üblich war damals. Nie hätte Jesus der werden können, den Gott in ihm sah. Ihr Eltern, wir Eltern sind also in unseren familiären Auseinandersetzungen in bester Gesellschaft, in der Gesellschaft der heiligen Familie. Und wir Kinder sind in diesen Auseinandersetzungen in bester Gesellschaft, gemeinsam mit Jesus. Jesu Antwort auf diese Auseinandersetzungsfragen mit der Herkunftsfamilie ist universalistisch. Ja, meine Familie bestimmt meine Zugehörigkeit bis zu einem gewissen Grad. Aber meine Zugehörigkeit übersteigt weit die Grenzen einer kleinen Familie, einer Großfamilie auch. Sie übersteigt die Grenzen einer Kleinstadt, einer Großstadt, einer Nation. Jesus sagt es den Seinen immer wieder. Brüder und Schwestern und Mutter und Vater und Söhne und Töchter sind ihm die, die Gottes Willen tun. Seine Verwandten sind ihm die, die ausgegrenzt sind und marginalisiert. Verwandt sind ihm die, die keine Stimme haben und kein Ansehen. Jesu wahre Verwandte, so wird diese Geschichte in der Lutherbibel überschrieben, Jesu wahre Verwandte sind alle Menschen. Er kann sich selbst, sein Leben und seine Sendung nicht verstehen ohne die anderen. Liebe Gemeinde, gestern wurde bekannt, dass ein des Mordes am extrem rechten Aktivisten Charlie Kirk Verdächtiger in Utah festgenommen wurde. Dieses Attentat, aber auch die Art und Weise, in der die politische Rechte in den USA es für weitere Spaltung und Hetze instrumentalisiert, ist das genaue Gegenteil dessen, was Jesus von seinen Schwestern und Brüdern erwartet. Und wieder einmal war es die anglikanische Bischöfin von Washington, D.C., Marian Edgar Buddy, die auf den Punkt brachte, was der Wille Gottes ist, den zu tun Jesu wahre Verwandte aufgerufen sind. Ich zitiere: Heute trauern wir um Charlie Kirk. Er war ein Sohn, ein Vater, ein Ehemann. Und nun finden sich seine Angehörigen in der Gemeinschaft von trauernden Amerikanern wieder, die die Grenzen von Herkunft und Zugehörigkeit überschreitet. Der Weg in die Zukunft kann nicht mit Verachtung oder Gewalt gepflastert sein, sondern nur mit der Erkenntnis, dass jedes Leben das Ebenbild Gottes ist. Wenn wir heute Charlie Kirk der Gnade Gottes anbefehlen, wollen wir auch uns der Aufgabe der Versöhnung verschreiben. Möge Gott seiner Familie und allen Trauernden Trost spenden und uns den Mut geben, einander nicht als Feinde, sondern als Kinder Gottes zu sehen. Beispielhaft, wie ich finde. Beispielhaft auch für uns hier in Deutschland, für unsere politischen und gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, gerade wenn sie hart sein müssen. Selbst Jesu Jüngerinnen und Jünger verstehen das nicht immer. Nicht nur, weil auch Christinnen und Christen Grenzen ziehen. Grenzen des angeblich Christlichen. Grenzen des angeblich Natürlichen. Grenzen der Solidarität und der Zugehörigkeit. Nein, nicht nur deshalb, sondern vor allem verstehen sie es nicht, weil sie damals und heute nicht verstehen, was das heißt, Jesus ist der Sohn Gottes. Der Sohn Gottes, meinen sie, diene nicht, sondern herrsche. Er sende nicht aus, sondern führe. Der Sohn Gottes, meinen sie, leide nicht, sondern triumphiere. Was für ein Irrtum. Der Sohn Gottes herrscht durch Dienen. Der Sohn Gottes führt durch Senden. Der Sohn Gottes triumphiert durch Leiden. Was für ein Geheimnis. Die Exegese des Markus-Evangeliums nennt es das Messias-Geheimnis und es bestimmt in weiten Teilen die Traditionen vom irdischen Handeln des Gottessohnes. Immer da, wo Jesu Tun und Reden Bewunderung, ja Begeisterung hervorrufen könnte, immer da verbietet er, davon zu erzählen. Er verbietet seinen Jüngern, er verbietet es aber auch Dämonen und denen, die er von ihren Dämonen geheilt hat. Das Sohnsein des Sohnes Gottes vollendet sich im Brudersein des Menschen Jesus. Und es erfüllt sich in der Geschwisterlichkeit aller Menschen. Denn Jesus lebt aus diesem einen, alles umfassenden Beziehungsgeschehen, das wir als Liebe Gottes beschreiben. Nun sind die Erfahrungen mit solchen familiären Zuschreibungen durchaus ambivalent, gerade in der Kirche. Wenn mich jemand Bruder nennt, werde ich skeptisch. In unserer Landeskirche reden einander so manche Pfarrerinnen und Pfarrer an, vom Bischof und der Pröbstin angefangen bis hin zur Kollegin, zum Kollegen vor Ort, Bruder Scholb. Auch und gerade in Schreiben des Konsistoriums, wenn der Absender oder die Absenderin selbst ordiniert ist. Auch wenn dieses Schreiben eine Anordnung der Hierarchie enthält. Bruder Stäblein. Ach, denke ich dann, Bruder und Schwester sind wir einander nicht, weil wir die Ordination gemeinsam haben. Bruder und Schwester werden wir einander, egal ob ordiniert oder nicht, wenn wir es einander zuleben, wenn wir unser Tun und Lassen bestimmt sein lassen von dem unbedingten Liebeswillen Gottes. Wenn wir bereit sind, uns für den anderen zu riskieren und wenn unser Leben so ein Teil des großen Christusgeschehens wird. Ich hoffe so sehr, dass eure Kinder sich einst selbst als Teil dieser großen Familie Gottes sehen können und dass sie vor allem auch die anderen, die nicht so sind wie sie, die nicht so aussehen wie sie, die nicht so glauben und lieben wie sie, ebenfalls als Angehörige dieser großen Familie Gottes sehen können. Dann und erst dann, aber dann auch wirklich, sollten wir uns Bruder und Schwester nennen. Wer den anderen Bruder, wer die andere Schwester nennt, muss bereit sein, für den anderen ein anderer zu werden. Das ist der Kern des christlichen Glaubens. Dass Gott einen Sohn hat und dass dieser Sohn Mensch geworden ist. Schon Jesu zeitgenössische theologischen Kritiker können das nicht fassen. Die entsprechende Anklage führt am Ende zu seiner Verurteilung als Gotteslästerer. Und in der Theologiegeschichte führt diese Vorstellung der Gottessohnschaft Jesu immer wieder zu harten Auseinandersetzungen. Im interreligiösen Dialog ist sie nach wie vor das trennende Hindernis. Wie kann der ewige Gott, der Raum und Zeit überschreitet, einen Sohn haben? Nun, diese Frage führt von oben nach unten. Sie setzt eine Idee voraus, was Gott sein soll, und versucht, diese Idee herunterzubrechen auf die menschliche Existenz. Aber so ist diese Rede vom Sohn Gottes nicht entstanden. Die Vorstellung, dass Jesus Gottes Sohn sei, entstand von unten nach oben. Da hat jemand die Familienbande entgrenzt. Da hat jemand die Menschheitsfamilie angesprochen. Da ist jemand für mich ein anderer geworden. Der Bruder, den ich nie hatte. Der Vater, den ich kaum kannte. Der Sohn, der mir mein Vatersein erleuchtet. Der Mensch, der für mich den Raum der Liebe Gottes durchmessen und geöffnet hat. In dem, was ich über Jesu tun und lassen lese in der Bibel, über sein Reden und sein Schweigen, über sein Leiden und Sterben und Auferstehen, in dem wird er mir zum Bruder und nimmt er für mich Gott als Vater in Anspruch. Für mich und für euch und für alle anderen auch. So ist der stellvertretende Sohn Gottes der eingeborene Sohn Gottes. Und ich und alle anderen sind Töchter und Söhne Gottes wie er. Nun ist es in der Familie Gottes ein bisschen wie mit den Geschwistern unserer Herkunftsfamilie, die wir uns ja auch nicht ausgesucht haben, sondern die uns einfach widerfahren sind. Wir streiten uns, wir sorgen uns umeinander, wir lieben uns, manchmal glauben wir auch, dass wir uns hassen, aber wir werden einander nicht los. Bruder, Schwester und Mutter sind unsere Geschwister im Glauben und im Leben nicht nur, sondern Bruder und Schwester und Mutter wollen sie uns immer wieder werden, indem der andere oder die andere ein Teil von mir wird. Ein derart wesentlicher Teil, dass ohne sie das Woher und Wohin und Wozu meines Lebens keine Antwort finden würden. Kinder Gottes zu werden, Geschwister des einzig geborenen Sohnes Gottes, ist deshalb durchaus riskant, weil es zu notwendigen Entscheidungen führt. Ob wir immer nur der Zimmermann, der aus Nazareth, der Bruder von bleiben wollen. oder ob wir ein Gotteskind werden wollen, Bruder und Schwester von allen, bestimmt durch den umfassenden, unbedingten Liebeswillen Gottes. Ob wir eben zu Gottes Familienbande gehören wollen. Gebe Gott, dass wir das tun. Und sein Friede, der höher ist als all unsere Vernunft, wird unsere Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Amen.